Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wir Bankgeflüster, dem Podcast der Raiffeisen Bank Wels. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und ich freue mich heute ganz besonders, denn ich spreche mit einem Herrn, dessen Leben sich wirklich ganz stark verändert hat, das herausfordernd war durch viele gesundheitliche Ereignisse, das sich drastisch verändert hat und trotzdem hat er nie seinen Lebensmut verloren. Herzlich willkommen, Manfred Rader. Der Manfred ja. Hält sich nur total zurück.
Ja, wie schon erwähnt, ich bin der Manfred Rader, bin aus Wels, bin schon über 46 Jahre verheiratet, immer mit derselben Frau.
Schön.
Und habe 3 erwachsene Kinder und bin auch schon 5-facher Opi.
Ja, total schön. Also wir sprechen heute über ein Thema, was die Gesundheit betrifft, wie Resilienz entsteht und wie man auch trotz starker Schmerzen neue Perspektiven findet und warum man gerade auch in solchen Lebensphasen ein gutes und starkes Mindset haben sollte, beziehungsweise ein gutes und starkes Mindset, das um und auf ist. Also ich freue mich wirklich sehr, dass Manfred Rader heute seine Geschichte mit uns teilt. Eine sehr spannende Geschichte. Ich habe auch schon das Buch gelesen, aber über das Buch quatschen wir dann nachher. Wie würden Sie heute als Mensch, als Sportler, als Persönlichkeit Ihr Leben beschreiben?
Ja, mein Leben war sehr lange vom Sport geprägt. War auch möglich durch den Rückhalt meiner Frau.
Ja, das ist immer das familiäre Umfeld, ist einfach soziale Umfeld, ist immer ganz wichtig. Gell?
Und ja, über Jahre hat sich halt mein Tagesrhythmus, mein Tagesablauf nach dem Sport gerichtet. Ja. Ich habe natürlich einen Fulltime-Job gehabt, ja, aber da ist halt Laufen, Training vor der Büroarbeit schon gestanden und auch nachher.
Wir machen jetzt ja auch einmal einen Rückblick in die Vergangenheit, bevor wir dann über die Gegenwart sprechen, weil die Vergangenheit gehört unmittelbar zur Gegenwart dazu. Sie sind schon immer ein Vollblutsportler gewesen, Sie haben es jetzt gerade gesagt, also auch im Laufsport ganz stark. Sie waren aber auch im Turnverein sehr stark engagiert als Turnlehrer. Und Sie haben auch schon gesagt, Ihr Leben war von Sport geprägt. Sport war so quasi Ihr Lebenselixier. Und wenn wir jetzt ein bisschen zurückblicken und Sie uns dann noch ein bisschen mitnehmen, wie hat da so ein Tag bei Ihnen früher ausgesehen?
Also die Zeit, wie ich im Turnverein tätig war, habe ich auch noch nebenbei bei einem Fußballverein den Nachwuchs trainiert.
Das auch noch, ja.
Ja, das hat dann so ausgesehen, dass ich in der Früh laufen gegangen bin, dann ins Büro gefahren bin, am Abend zum Fußballtraining gelaufen bin, vom Fußballtraining in die Turnhalle gelaufen bin und nachher laufen gegangen. So war der Tagesablauf in etwa.
Ja, also man hört schon heraus, der Herr Rader ist von einem Termin zum anderen gelaufen. Also Laufen war Ihr Leben, wenn man das so will. Genau. Nebenbei natürlich als Beruf im Büro gewesen und die Familie gehabt, aber Laufen war immer so ganz an vorderster Stelle. Es hat sich aber dann einiges verändert. Also wann begann dann Ihr gesundheitlich veränderter Weg, der am Ende dann so viele Wendungen nahm?
Ja, es hat begonnen mit einer Meniskusverletzung, die dann damals Stand der Technik war eine Arthroskopie. Nach dieser Operation, ich muss auch noch dazu sagen, dass ich immer sofort nach dem Okay des Arztes wieder mit dem Training begonnen habe. Und meistens noch intensiver als wie vorher. Diese Verletzungen waren ausgeheilt und sind aber immer wieder aufgetreten. Und nachher hat's damals war halt Stand der Technik, dass man da eine Mosaikplastik eingesetzt hat, dann eine Knorpelzellenverpflanzung gemacht haben. Das waren sehr große Operationen, noch nicht wirklich ausgereifte Operationen und waren nicht nachhaltig.
Das heißt, Sie haben immer wieder letzten Endes, also es waren die Operationen, dann sind Sie wieder laufen gegangen, aber es gab immer wieder Rückschritte.
Genau.
Und es ging in Wahrheit von einer Operation zur anderen?
Ja, das waren schon 2, 3, 4 Jahre immer dazwischen. Mhm. Solange halt diese Technik das Training ermöglicht hat, ja, bis es wieder vorbei war.
Und dann hat es wieder von vorne angefangen. Dann ist halt was anderes.
Genau. Es ist immer das linke Knie gewesen.
Ja, genau.
Und ja, das hat sich halt fortgesetzt, bis man dann entschieden hat. Zu dieser Zeit in den 90er war es noch so, dass man 50 bis 60 Jahre alt sein hat müssen, um ein künstliches, also eine TEP-Prothese zu bekommen. Mhm. Und darum hat man immer wieder auf Alternativen zurückgegriffen. Ja, vielleicht war ich auch teilweise den Versuchen ausgesetzt, aber für mich war immer wichtig, dass ich wieder Sport machen kann.
Mhm. Also es sind wie viele Jahre jetzt genau vergangen von dem Zeitpunkt an, von der ersten Operation, bis es dann so weit kam, dass sich dann ganz viel in Ihrem Leben verändert hat. Wir kommen gleich dazu.
Bis die große Veränderung gekommen ist, war das ein Zeitraum von 16 bis 18 Jahren.
Das muss man sich einmal vorstellen, 16 bis 18 Jahre lang, auch immer wieder unter Schmerzen, trotzdem aber nicht aufgegeben, seiner Leidenschaft nachgegangen, immer wieder Hoffnung, wieder, ja, dann ging es wieder ein Weilchen. Dann hatten sie dazwischen einfach immer wieder auch sehr starke Schmerzen, ja, und sind dann immer wieder vorstellig geworden im Krankenhaus, bei Ärzten, und es wurde wieder weiter spekuliert, was können wir als nächstes tun. Sie waren zu diesem Zeitpunkt ja noch sehr jung, also so um die 50, oder? Also ich glaube mit 45 oder so hat es angefangen, oder?
Genau.
Ich habe schon ein bisschen hineingeschmökert in Ihr Buch. Ja, also das ist ja kein Alter, das ist ja eigentlich quasi auch gerade das beste Alter, wo man auch
genau,
wirklich
ja.
fit ist und so. Und die Kinder sind schon aus dem Gröbsten heraus und man hat auch wieder viel Zeit für sich selber oder mehr Zeit für sich selber. Und dann kam ein Punkt, wo man einfach gewusst hat, irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht geben Sie uns da ein bisschen einen Einblick. Wie war das genau?
Wie die neuen Schwierigkeiten wieder aufgetreten sind und die Schmerzen, hat man damals entschieden, man wechselt einfach das Knie. Man versucht es mit einer Prothese.
Es war dann quasi die letzte Möglichkeit.
Genau.
Man hat es hinausgezögert und dann...
Genau. Und mir wurde natürlich... nicht nur von den Ärzten gesagt, wenn das alles gut geht, dann kannst du wieder laufen ohne Schmerzen. Die langen Strecken kannst du laufen ohne Schmerzen. Und das war natürlich die Motivation. Und für mich war es damals auch so, dass ich geglaubt habe, das ist es jetzt. Ich hörte auch immer wieder von Leuten, die schon so einen Tipp eingebaut bekommen haben, dass wieder Skifahren, Laufen, Radfahren. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn mein kaputtes Knie, mein eigenes, heraus ist und es kommt ein Prothesenknie hinein, dann ist klar, dann sind auch die Schmerzen weg. Ja? Eben, was ich damals nicht gewusst habe, dass ich nach dieser Operation keinen Meter mehr gelaufen bin.
Vielleicht quatschen wir da gleich noch ein bisschen weiter, denn dann hat eigentlich alles angefangen.
Dann hat alles angefangen.
Statt dass es besser wurde oder vorbei war, hat die Geschichte erst so richtig begonnen.
Ja, vorbei war es, ja, das Laufen. Mhm. Ja. Ich habe damals auch zusätzlich, also von März bis Oktober hat es eigentlich keinen Befund gegeben. Warum? Das nicht funktioniert, ja. Ich war damals in einer Reha-Klinik.
Man hat es einfach nicht gewusst.
Man hat vermutet. Ich habe dann auch noch ganz eine massive Atrophibrose bekommen, wo man aber jetzt nicht weiß, ist die Verkeimung schuld daran gewesen, ja, oder ist genetisch bedingt. Und das waren ungefähr ein halbes Jahr und nachher hat man angefangen mit kleinen Nachbesserungen. Ja. Es ist die Atrophibrose operiert worden. Atrophibrose ist eine Wucherung im Knie, die die Beuge und die Streckung massiv einschränken kann.
Ist arthroskopisch wahrscheinlich dann operiert worden, oder?
Ist arthroskopisch operiert worden, ja. Und was man damals vermutet hat, hat sich dann auch noch bewahrheitet. Jedes Mal, wenn man eine Atrophibrose operiert, entsteht eine riesen, man kann es vergleichen mit einer Schürfwunde.
Im Knie. Vernarbt, oder?
Und dann wächst es noch massiver noch.
Ja, und das Knie ging nicht zu strecken komplett und auch nicht ordentlich zu beugen, also nicht 90 Grad, das habe ich schon im Buch gelesen.
Genau. Das Ziel wäre damals gewesen, so um die 130, 135 Grad.
Dass man
das ist ungefähr die Radbeuge,
ja,
die habe ich nicht geschafft. Und noch schwieriger ist die Streckung. Weil die Streckung, da haben wir um die 15 Grad gefehlt, dass ich das Bein ganz ausstrecken kann.
Ja, es ist ja, dann schaut man in viele Fragezeichengesichter, ne?
Genau.
Weil irgendwie so keiner auf der Reha weiß, warum das nicht funktioniert. Es müsste doch gehen, es ist doch eigentlich alles ordentlich verlaufen, die Operation hat es keine Komplikationen gegeben, vermeintlich. Sie haben es aber schon gesagt vorher. Ein Keim wurde gefunden.
Genau. Ja. Das war dann im Oktober. Dann hat man sich entschlossen, dass man Anfang 2014, also ungefähr ein Jahr nach dem Implantateinbau, dass man die Prothese wechselt. Und dann ist losgegangen. Ja. Das hat dann insgesamt fünfmal stattgefunden. Und hat dann geendet mit einem Arthrodesestab. Das ist eine Totalversteifung des Beines. Und
für einen Vollblutsportler.
Ja.
Und jetzt muss man sich einmal vorstellen, also diese Geschichte macht einfach so unglaublich viel Mut, bis zum Ende dann auch, was das für Herausforderungen sind, mentale Herausforderungen, jedes Mal wieder zu hoffen, jedes Mal wieder sich zu denken, so und jetzt aber, ja, und dann ist wieder nichts und jedes Mal wieder die Enttäuschung und man merkt, man entfernt sich immer mehr von seinem Lebensziel, wieder laufen zu können. Beziehungsweise, Sie haben ja schon gesagt, Sie sind dann keinen Meter mehr gelaufen ab diesem Zeitpunkt. Was ist denn da in Ihrem Kopf vorgegangen?
Ja, es war schon ein großer Schmerz, ein seelischer Schmerz, ein großer, ja. Ich habe aber sofort angefangen, nach Alternativen zu suchen.
Jetzt kommt's.
Das war dann zuerst einmal ein Ergometer, ein Heimtrainer. Rudergeräte, es hat aber nur mal alles mit einem Bein funktioniert. Und da ist mir natürlich das kaputte Bein, das kranke Bein, immer im Weg gewesen.
Ja.
Speziell in der letzten Phase der Versteifung habe ich mir ab und zu gedacht, der Klumpen
ist im
tut
Weg.
Nur weh und ist im Weg.
Ja.
Weil auf einen damals Spinningbike mit einem Bein zu fahren und das andere hängt nur hinunter, erfordert einmal einen Umbau des Rades und es ist wirklich nur im Weg. Da hat man schon gedacht, eigentlich wäre es anders fast gescheiter. War aber damals überhaupt kein Thema.
Also die Amputation.
Die Amputation, ja. Der erste Gedanke der Amputation ist von Freund von meinem ältesten Sohn gekommen, der Arzt in Uetrich ist, Orthopäde in, und der aber seine Wurzeln und das Elternhaus in Traun hat. Und mein Sohn hat dem Arzt das erzählt. Und der hat sich bereit erklärt, dass er mich einmal, wenn er in Österreich ist, wenn er zu Hause ist, das Bein anschaut. Und das ist dann soweit gewesen. Er ist nachher vorbeigekommen, zu mir nach Hause und hat gesagt, bei uns wäre das Bein schon längst amputiert. Mhm. Er ist nämlich in der Abteilung für, ich sage es jetzt ganz einfach, für hoffnungslose orthopädische Fälle. Mhm. Ja? Mhm. Und da ist zum ersten Mal, haben wir gedacht, ja, vielleicht dieser Verlust doch ein Gewinn. Ich verliere das Bein und gewinne aber trotzdem was. Ja? Habe aber mehr gedacht und nicht ausgesprochen.
Ja. Ja, aber unglaublich, was da in Ihrem Kopf schon abgegangen ist. Und das, also meine große Hochachtung wirklich. Und darum macht ja Ihre Geschichte auch so Mut, weil man wirklich aus einer sehr schweren Situation, wenn man sogar da noch auch das Positive draus ziehen kann, dann kann man sich ausmalen, was das für Auswirkungen hat dann fürs weitere Leben. Weil man nicht hadert mit der Geschichte und in die Opferrolle fällt, sondern sagt, ja, okay, aber ich muss jetzt das Beste draus machen, ich muss das akzeptieren. 7 Säulen der Resilienz, eine davon ist Akzeptanz.
Ja, aber das hat mir schon der Sport gelehrt.
Ja.
Weil ich bin schon sehr, sehr lange Strecken gelaufen. Mhm. Und da braucht man einen eisernen Willen, dass man nicht sagt, jetzt bleibe ich stehen und höre einfach auf. Ja. Mhm. Es war bei mir die Freude an der Bewegung und das hat mich auch mental stark gemacht.
Ja, aber das Faszinierende ist ja, dass es jetzt genau verkehrt passiert, wo man ihnen eigentlich das nimmt, was sie so geliebt haben und sie schaffen es wieder, dass sie was Positives draus ziehen. Das fasziniert mich ja so. Also das ist ja wirklich unglaublich. Also sie haben dieses Mindset, das sie eigentlich im Sport erlangt haben, diese resiliente Einstellung dann auch hergenommen für diese Phase, wo es dann geheißen hat, ja, wir müssen das Bein amputieren. Ja. Sie waren ja wahrscheinlich dann geistig schon weiter als die Ärzte, weil sie haben sich ja nach dem Gespräch mit dem Freund von ihrem Sohn, mit dem Arzt, wahrscheinlich schon damit insgeheim auseinandergesetzt, oder?
Es war mir schon klar, dass der Weg in diese Richtung gehen wird. Mhm. Ja. Es hat nachher ein Gespräch gegeben, ein 8-Augen-Gespräch mit dem Arzt, mit dem Leiter der Station, mit meiner Gattin und ich. Und wir haben gewusst, warum wir uns treffen. Aber es hat keiner das Wort Amputation ausgesprochen. Die meiste Zeit haben wir uns angeschwiegen, bis ich nachher gesagt habe, okay, geht's um die Amputation jetzt.
Okay. Mhm.
Es ist auch von den Ärzten nicht gekommen. Wir haben zwar gewusst, warum wir uns treffen, aber es ist halt, wollte mir keiner wehtun oder ich weiß es nicht. Meine Gattin hat dann sofort in dieselbe Kerbe geschlagen, weil die war ja gebrieft. Mhm. Wir haben zu Hause natürlich vorher über das gesprochen. Mhm. Und dann hat eben einen verzweifelten Versuch des operierenden Arztes nachgegeben, das Bein zu retten, was aber nicht mehr möglich war. Mhm. Und dann ist halt nicht gleich der Termin der Amputation festgestanden. Es hat damals der Leiter der Abteilung hat mir... Es war Ende November, ist das Gespräch, und hat mir 6 Wochen Pause, also Überlegungszeit gegeben bis nach Heiligen Drei König. Mhm. Da sollte ich mir das überlegen, wo ich aber nicht gewusst habe, es gibt nichts zum Überlegen. Und dann Anfang Jänner haben wir uns dann noch einmal getroffen und dann hat dann noch einmal versucht, irgendeine andere Lösung zu finden. Und dann hat es aber geendet mit dem, dass er vorgeschlagen hat, ich soll bei der Krankenhauspsychologin ein Gespräch machen. Mhm. Das will er. Und das war okay. Mhm. Das war natürlich für mich, ich war noch nie vorher bei einer Psychologin. Ja. Ich bin voller Fragen hingegangen.
Hört man immer wieder
dabei. Und ich habe geredet und die Psychologin ist erst nach dem Gespräch eigentlich bewusst geworden. Ich habe Fragen gehabt, die man eigentlich nicht beantworten kann, was aber jetzt nicht direkt die Operation betroffen, sondern die Auswirkungen.
Ja. Na, lassen Sie uns daran teilhaben. Ja? Ja,
mhm. Bin ich noch derselbe? Mhm. Was passiert mit mir? Bin ich dann ein verbitterter alter Mann oder Mensch.
Das waren Ihre Ängste.
Das waren meine Ängste und ich muss heute noch immer ein bisschen lächeln, wenn ich an das Gespräch denke, weil die Psychologin ist dort gesessen und hat den Kopf geschüttelt, genickt, den Kopf geschüttelt, genickt und hat kein Wort gesprochen.
Wirklich?
Ja.
Also das war spannend.
Ja, das war. Und ich habe geredet und geredet.
Sie hat Ihnen keine Gegenfragen gestellt.
Sie hat auch keine Fragen beantwortet. Die waren auch nicht zum Beantworten. Mhm. Meine Fragen, ja. Mhm. Das waren halt meine Zweifel. Ja. Und sie hat mir dann vorgeschlagen, dass wir noch ein zweites Gespräch machen, aber für mich war es klar, es ist ein Mensch da gesessen, der total unvoreingenommen, überhaupt nicht betroffen von der ganzen Situation ist und mich nur reden hat lassen. Mhm. Und das hat gewirkt bei mir.
Okay. Ja, manches Mal reicht es auch einfach, wenn jemand nur zuhört.
Nur gell? Zuhören, ohne dass er vielleicht belehrend wirkt, ja. Mhm. Oder der Ausspruch, ja, das weiß ich nicht oder das wird man schon sehen, ja. Mhm. Das hat sie nicht gemacht und das hat mir sehr geholfen.
Das war sehr heilsam für Sie.
Das war sehr heilsam, ja.
Vielleicht gerade darf ich an dieser Stelle jetzt noch nachhaken. Sie haben es schon mehrmals angesprochen. Ihre Gattin ist Ihnen eine große Stütze in all der Zeit gewesen und ja, noch immer. Ist auch eine Säule der Resilienz, gutes soziales Umfeld. Wie ist Ihre Beziehung? Wie hat vielleicht auch die Beziehung einmal darunter gelitten oder wie seid ihr vielleicht auch zusammengewachsen?
Ich muss vorher noch erwähnen, wir haben viele große und abenteuerliche Urlaube gemacht. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Jetzt fliege ich in den Süden und lege mich am Strand. Und das war schon ab und zu ein Thema, dass ich meine Gattin sagt, ja, probieren wir es doch. Und letzte Woche sind wir in einen Kompromiss eingegangen, dass wir probieren, im Februar nach Indien zu fliegen.
Ui, ja,
und das dort, ist schon ein langes dort Fliegen. Einmal, ja. Ja, das Fliegen an sich ist
kein Problem.
Kein Problem mehr. Also mit steifem Fuß war das ein Riesenproblem.
Ja, ist eh klar, weil man nicht, genau, man braucht den Platz.
Genau. Mhm. Und jetzt probieren wir es halt, ja, mit Gehhilfen und mit der Prothese diese Rundreise zu machen. Mhm, ja. Mhm. Einmal als Versuchsballon.
Mutig.
Mhm. Ja, weil ich weiß es nicht, ob es funktioniert. Meine Frau weiß es auch nicht, ob es funktioniert.
Ja, aber ihr probiert es zumindest.
Wir probieren es einfach. Und
wenn es Freude macht.
Genau.
Und dann muss man einfach schauen, dann weiß man das für die Zukunft.
Ja, das ist aber eigentlich das einzige Thema, was jetzt meine Beeinträchtigung betrifft. Alles andere, ich führe zu 100% ein selbstbestimmtes Leben. Mhm. Und das möchte ich auch noch erwähnen, im Zuge des Buches kommt man ja immer wieder auf Sachen drauf, was Barrierefreiheit, Behindertenparkplätze, Behindertenwerkstätten, Gleichstellungsgesetz, da kommt man halt beim Recherchieren drauf, dass das nach wie vor ein Riesenthema ist in Österreich.
Ja.
Und da habe ich auch im Buch die eine oder andere meine Sicht dargestellt dazu.
Ja.
Und, aber ich selbst bin ja von dem nicht wirklich betroffen, weil ich halt über meine Fitness nach wie vor ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben führe.
Da kommt wieder der Sport ins Spiel, wie wichtig das ist, dass man sich auch nachher dann noch fit hält.
Das ist noch wichtiger.
Und auch noch wichtiger wie vorher eigentlich, gell?
Wie vorher, ja.
Wir sind jetzt schon beim Buch gelangt. Wir greifen etwas vor. Sie haben gerade gesagt, Sie führen ein selbstbestimmtes Leben und Sie lassen Sie bis auf ein paar Kleinigkeiten nicht einschränken. Denn, und jetzt kommt der Titel des Buches, tata, es geht auch ohne. So der Titel. Es gab auch vor kurzem die Buchpräsentation, eine Lesung. Vielleicht wollen Sie ein bisschen was noch erzählen, wo kann man das Buch vor allem kaufen und Ihre Geschichte lesen?
Das Buch kann man bei mir persönlich kaufen. Mhm. Wir haben es im Eigenverlag gemacht. Mhm. Und die Lesung hat der ORF-Moderator Andreas Unea gemacht. Mhm. War sehr gut besucht,
die Lesung. Der ja auch eine Beeinträchtigung hat,
der linke Arm fehlt. Ja. Mhm. Es hat halt super gepasst. Und die Lesung war nicht nur für mich, sondern für alle Anwesenden ein Erlebnis.
Ja.
Es hat alles gepasst. Ja, viele waren ja wirklich gerührt, weil der Andreas hat auch seine Geschichte vorher erzählt.
Schön, ja.
Wie er seinen Arm verloren hat. Und dann hat er eben ein paar Stellen oder zwei Stellen aus dem Buch vorgelesen. Und ja, es waren einige sehr berührt.
Ja, ich kann das Buch auch persönlich nur empfehlen. Also ich habe auch reingelesen, also ich habe es eh schon fast ausgelesen. Ein bisschen was fehlt mir noch. Ich hatte zu wenig Zeit, um das ganze Buch am Stück auszulesen. Hat mich aber auch wirklich sehr berührt und sehr gefesselt. Und vor allem die Geschichte macht so unglaublich viel Mut, egal in welcher Situation man sich gerade befindet. Man denkt sich, ja, genau. Jeder hat sein Backerl zum Tragen genau. Und wir müssen einfach immer alle wieder aufstehen, unsere Krone richten und weitergehen, weil genau. Es einfach eh nichts hilft. Ja, das starke Mindset hat sie viel dadurch getragen, aber gab es auch Momente, die besonders dunkel waren?
Ja.
Und wie sind Sie da wieder rausgekommen?
Es hat einen Moment gegeben, der wird auch im Buch geschildert. Ich habe die eine oder andere Nacht nach den verschiedenen Operationen auf der Intensivstation verbringen müssen. Das sind, ja, 24 Stunden Beobachtung, Blutkonserven etc. Da hat es eine Situation gegeben, die bis heute nicht zuordnen kann. Ich habe die Nacht auf der Intensivstation verbracht und die Intensivschwester ist zu mir gekommen und hat gemeint, jetzt machen wir noch die Katzenwäsche und das Frühstück auf der Intensivstation und im Laufe des Vormittags bin ich so weit, dass wir mich aufs Zimmer bringen. Kaum hat die fertig gesprochen gehabt, habe ich zu weinen begonnen und nachher hat sich herausgestellt, es war ein Nervenzusammenbruch, den kann ich bis heute nicht zuordnen.
Ja gut, wenn man sich vorstellt, wie viel Stresshormone man da ausschüttet in so einer Situation,
ja.
Dann ist es absolut denkbar, wie man sich da fühlen kann und dass man dann auch einmal einfach einen Zusammenbruch kriegt, weil einfach alles zu viel
ja,
wird.
Ja, weil war ungesteuert, nicht gewollt. Und
Das kommt auch oft ohne Vorankündigung.
Ja. Ich habe dann es ist nachher in Operateur ist noch erzählt worden. Und da hat mich wieder sehr aufgebaut. Der hat sich nach der Mittagspause oder in der Mittagspause Zeit genommen, ist zu mir ans Krankenbett gekommen und ist, glaube ich, 2 Stunden geblieben. Und wir haben nur gesprochen, aber nicht über meine Situation, sondern er hat ja in Amerika studiert, ein Auslandssemester gemacht und hat dort Basketball gespielt. Über diese Zeit hat er mir erzählt, ich habe erzählt über meine Lauferlebnisse und das war wirklich
einfach auch Balsam. Ein bisschen Ablenkung.
Genau, es war Ablenkung, nachher war es wieder total okay für mich.
Schöne Geschichte, ja. Das war der
eine. Das war eine und der zweite, das war dann schon kurz vor der Amputation, da habe ich eine Angiografie gehabt in dem Bein, weil da hat es Blutungen gegeben, die hat man nicht zuordnen können. Und da habe ich da ist man ja nur örtlich betäubt. Und da waren zwei Ärzte waren da am Werken. Und da habe ich wirklich das erste Mal in meinem Leben gefleht, das aufhören, weil die Schmerzen unerträglich waren. Da war es mir auch so richtig bewusst.
Während der OP?
Während der OP, ja, die hat auch über 2 Stunden gedauert. Und da habe ich eben versucht, die Blutung zu stoppen. Da hat man so Spiralen hineingeschossen und Kugel hat man hineingeschossen und verödet. Und das war, da war ich fertig.
Ja, gut,
und
verständlich.
Aber ich habe schon das Wissen gehabt, dass die Amputation unumgänglich ist. Also für mich. Mhm. Ja.
Ja, da hat das schon angefangen in Ihrem Kopf.
Und dann muss ich mir die Schmerzen antun.
Ja,
der
Sinn hat gefehlt dann. Ne?
Genau.
Ja.
Ich hab keine Perspektive gehabt, dass das, was da jetzt passiert, mich irgendwann einmal weiterbringt. Ne?
Und wenn man keinen Sinn für eine Sache hat, dann hält man es einfach auch nicht wirklich
genau.
aus. Weil es macht im wahrsten Sinne des Wortes keinen Sinn mehr.
Genau.
Ja.
Mhm.
Sie haben aber grundsätzlich den Sinn fürs Leben nie verloren. Welche Rolle haben denn da trotzdem immer Familie, Freunde, Ärzte gespielt?
Also ich fange mit der Familie an, die war natürlich oder ist nach wie vor sehr wichtig. Das Schönste ist, dass meine Beeinträchtigung mehr oder weniger nie ein Thema ist.
Mhm.
Das heißt, ich bin so, wie ich bin.
Mhm.
Ja. Bei den Freunden ist es schon so, dass meine besten Freunde ab und zu, was aber in meinem Sinne ist, einen Witz darüber machen. Das heißt, man muss auch über sich selbst lachen können. Ja.
Mhm.
Es passiert halt ab und zu, dass man unkonzentriert ist und vielleicht ins Stolpern kommt mit der Prothese. Ja. Und dann das große Hoppala kommt. Und ich sage halt dann, ja, okay, aber ist mit zwei Beinen, echt passiert das genauso.
Genau.
Was ja genauso stimmt. Ja,
ja, ist richtig.
Ist dann, da wird eben gelacht drüber. Ja.
Mhm.
Und Ärzte ist so, dass diese Ärzte, die mich damals begleitet haben, Freunde geworden sind.
Sehr schön.
Das kann ich wirklich sagen. Ich habe natürlich auch des Öfteren gehört, ja, das kannst du dir nicht gefallen lassen, die Verkeimungskrankenhaus ist schuld, ja, etc. Ja, mag schon sein, aber der Arzt hat keine Schuld. Ja,
ja, genau. Das kann leider immer passieren.
Genau.
Immer und, wieder mal passieren.
Und es gibt,
ja,
keinen, es gibt keinen Schuldigen. Es ist wirklich so, ja, weil, also nach meinem Wissen, kann eine Verkeimung im Operationssaal während des Eingriffs passieren. Es kann auch nachher beim Verbandwechsel passieren.
Ja.
In meinem Fall war es ja auch Hautkeim.
Mhm.
Vielleicht weiß ich selber.
Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Ja,
ja, und vor allem da hört man ja auch wieder raus. Ich hadere nicht mit dem, was passiert ist. Ich versuche nicht, jemand anderen die Schuld zu geben,
genau,
und falle dann wieder in eine Opferrolle, sondern ich sage, ich nehme es wieder an, so wie es ist. Es ändert jetzt die Situation nicht, auch wenn ich jetzt einen Schuldigen finden würde,
genau,
weil da verbittere ich.
Ja.
Und das sind dann die Dinge, wo Menschen dann oft so, ja, eben wie gesagt, in ihrer Mitleidsrolle sind oder sich im eigenen Mitleid immer dann suhlen, weil wer andere ja schuld, das ist jetzt mein Leben. Und was haben die dann für Lebensqualität?
Ja, es hat eben die Einsager gegeben, ja, du musst das Krankenhaus klagen.
Ja, klar,
und, ja,
die gibt es immer, ja. Naja, aber wenn man selber in der Rolle ist, schaut es einfach anders aus. Ich will mich nicht nur mit dem Negativen beschäftigen.
Genau.
Beziehungsweise, wenn Sie nicht so sehen, für was sollen Sie dann kämpfen? Das ist ja sinnlos. Da spare ich mir die Energie lieber für mich und für mein Weiterkommen, oder?
Ja.
Genau. Das haben Sie genauso gemacht, ja. Gehen wir noch einmal bitte zurück zum Buch, weil Sie gesagt haben, man kann es bei Ihnen kaufen. Wo findet man Sie? Also wie kann man, gibt es eine Website oder?
Am besten über Facebook.
Über Facebook, sehr gut. Dann werde ich das in die Shownotes so reinschreiben,
ja,
den Link von Facebook, wie man sie dort findet. Vielleicht denken Sie auch daran, Weihnachten steht vor der Tür. Das Buch soll nämlich für Menschen sein, die psychisch oder physisch beeinträchtigt sind, aber auch für alle anderen kann ich es empfehlen, weil es halt einfach wirklich wachrüttelt und sehr viel Mut macht. Gibt es vielleicht demnächst auch noch irgendwo eine Lesung oder ist jetzt mal nichts geplant?
Ist nichts geplant zur Zeit.
Mhm. Was haben Sie denn heute für Hobbys? Hat sich das geändert?
Ja, ich bin ganz fest am Überlegen, ob ich noch ein zweites Buch schreibe.
Mhm.
Mir fällt aber nur ganz, ganz ehrlich das richtige Thema.
Mhm.
Dann ein ganz großes Hobby ist nach wie vor Sport.
Mhm.
Der nimmt nach wie vor so um die 2 Stunden pro Tag ein.
Schaut heute anders aus?
Schaut heute anders aus, ist also im Indoor-Bereich.
Ja.
Und eben natürlich Familie, in dem Fall die Enkelkinder,
mhm,
wo wir, also meine Gattin und ich, sehr viel Kontakt haben. Es lebt aber keiner in Wales, also für uns ist das immer, das jüngste Enkel zu besuchen, sind hin und retour über 4 Stunden Fahrzeit, das ist in Wien.
Mhm.
Ja. Und nach wie vor reisen. Ja.
Mhm.
Also so 3-mal im Jahr, also 2-mal Österreich und 1-mal irgendwo am Meer, machen wir nach wie vor Urlaub.
Mhm.
Und ist ein bisschen anders der Urlaub, ja, weil früher habe ich halt das sehr genossen, weil ganz egal, ich schreibe es eh im Buch, bis Australien bin ich überall gelaufen.
Ja, Sie sind ja durch die ganze Welt gelaufen.
Ja, und ich habe das so genossen, Land und Leute zu Fuß kennenzulernen, mhm. laufend kennenzulernen, ja. Und meine Gattin hat, wenn ich dann vom Laufen zurückgekommen bin, habe ich meiner Gattin erzählt, was ich gesehen habe oder was ich, wie mich getroffen habe, ja. Und da war sie schon immer ein bisschen neidisch.
Ein Thema, das ich zum Abschluss noch ansprechen möchte, wir machen hier ja auch Podcast für eine Bank, ist natürlich auch, dass viele Menschen vielleicht unterschätzen, sie sind ja auch ein Kunde der Raiffeisenbank Wels, ja. Wie wichtig aber auch die finanzielle Absicherung ist und die Betreuung dann in herausfordernden Lebensphasen. Wie haben Sie das persönlich erlebt?
Ja, ich bin Kunde der Recker, mhm. aber noch nicht so lange, ich glaube jetzt 5, 6 Jahre.
Okay.
Wir waren vorher bei einer anderen Bank 40 Jahre. Mhm. Da hat es aber mit der Betreuung nicht hingehört. Mhm. Da war die Fluktuation sehr groß von den Betreuern und haben uns noch entschieden, in der Zweigstelle, damals noch, wenn wir das Haus in der Neustadt gehabt haben, in die Neustadt zu wechseln. Mhm. Das Rundherum-Paket war super, hat für uns gut gepasst. Und dort sind wir nach wie vor. Mhm. Nicht jetzt da in der Zentrale, obwohl wir in der Stadt wohnen, aber wir fahren wieder zum Herrn Bils, wenn ich nennen darf, raus, weil der wirklich ein toller Betreuer ist und sein Team natürlich auch. Mhm. Und wir fühlen uns super gut aufgehoben. Wir haben auch die Versicherung gekündigt und haben das jetzt auch über die Reika, also über die oberösterreichische. Mhm. Und der Herr Bils ist ja zugleich unser Betreuer und ein Anruf genügt und es wird alles gemacht. Und finanziell sind wir sehr gut abgesichert.
Ein wichtiger Faktor, man weiß nie, was kommt.
Genau, man weiß nie, was kommt. Und auch wenn ich die eine oder andere oder den einen oder anderen Stein wegräumen muss, speziell mit einer Prothese, fällt man relativ schnell drüber. Ja. Finanziell gibt es keine Steine und da sind wir sehr zufrieden und gut abgesichert.
Das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Darum wollte ich es eben auch noch ansprechen. Botschaften vielleicht noch, die wir jetzt mitgeben können. Was möchten Sie den Menschen mitgeben, die vielleicht gerade selber schwere Zeiten durchleben?
Ja, also ich würde sagen, dass nicht immer ganz so wichtig ist, was das Schicksal für einen bereithält. Es ist eigentlich nur wichtig, was mache ich aus dieser Situation, was mache ich draus? Und da haben wir jetzt erst, haben Sie schon angesprochen, ergebe ich mich im Selbstmitleid oder werde ich selbsttätig und schaue, dass ich das Beste draus mache, weil die Situation bleibt so, wie sie ist. Mhm. Und auf andere zu hoffen, dass mich die rausziehen oder raushieven, das wird nicht funktionieren. Einfach selbst. Wenn ich jetzt noch einmal zurückkommen darf, ich kann mich nur erinnern, wie damals die Zeit, die 3 Monate von der Entscheidung bis zur Amputation, habe ich mich dann entschieden, ja, wie geht mein Leben weiter, was brauche ich? Natürlich, ich brauche eine Prothese. Ich habe mich zum Internet gesetzt, bin da drauf gekommen, dass eine Prothese von dem abhängig ist, wie der eigene Lebensstil ist. Hab dann meine Parameter eingegeben und habe mir dann einen Termin geholt bei meinem jetzigen Orthopädietechniker und habe ihn dann gefragt, was er mir für eine Prothese empfehlen würde. Und er hat genau dasselbe Modell gefunden, was ich recherchiert habe mit meinem Lebensstil. Und damit war mir klar, es geht so weiter. Und
einfach selber auch aktiv in die Hand nehmen und mit dem Thema auseinandersetzen.
Mittlerweile haben 2 Orthopädietechniker die Meisterprüfung abgelegt mit mir, also ich war der Proband und die Firma Händel, bei der ich bin, ja, hat mich schon eingeladen, ich war schon in Stuttgart bei einem Seminar für Orthopädietechniker, obwohl ich kein Orthopädietechniker bin.
Ja, aber die richtige Prothese ist das Um und Auf.
Ja, und die haben mich da eingeladen und ich habe bei den Seminaren teilgenommen als Gast und war sehr interessant und wie gesagt, das ist ja mein Bein.
Ja, ja.
Und jetzt habe ich ein bisschen hinter die Kulissen schauen können, wie wird so eine Prothese gefertigt, was sind die Anforderungen und was gibt es für ihre Modelle, was ist für mich wichtig, ja, und nachdem richte ich mich, ja, und bin nicht total ausgeliefert an Techniker, ja, das vielleicht anders sieht, weil jetzt mittlerweile weiß ich, was ich genau brauche.
Ja, genau. Ja. Und Sie sehen Ihr Bein einfach wirklich als neue Lebensqualität und nicht hadern nicht damit, dass Sie eine künstliche Prothese haben,
ja,
sondern dieses Bein schenkt Ihnen wieder viel an Lebensqualität.
Genau. Genau.
Darf ich da jetzt noch die abschließende Frage stellen? Das Leben hat sich ja stark verändert. Was ist heute für Sie Lebensqualität im Vergleich zu früher?
Also heute ist die Lebensqualität nach wie vor Gesundheit, eine funktionierende Familie, gute und ehrliche Freunde und für mich trotzdem wichtig ist immer die finanzielle Unabhängigkeit.
Mhm. Zum Abschluss machen wir jetzt noch einen Word-Rap, den mache ich immer. Das heißt, das sind kurze Fragen, kurze Antworten. Eine irre Geschichte aus meinem Leben, die ich aber wieder tun würde.
Laufen gehen.
Ich habe mir gedacht, dass die Antwort kommt. Dieser Traum soll noch in Erfüllung gehen.
Da gibt es keinen definierten Traum, aber so viel wie möglich noch von der Welt sehen, mhm, mit meiner Gattin.
Mhm. Derzeit lese ich?
Derzeit lese ich
Das eigene Buch. Es geht auch ohne. Noch einmal den Titel hier. Meine erste Sparform war?
Das klassische Sparbuch.
Mhm.
Nein, vorher noch die Sparbüchse.
Büchse, ja.
Und noch ein Sparbuch.
Mein Anker?
Die Familie.
Ja. Vielen herzlichen Dank, Manfred Rader, für diese sehr bewegende, inspirierende Geschichte, für die Offenheit und auch Ihren Mut, ja, ein Buch zu schreiben, sich hinzusetzen, mit der eigenen Geschichte rauszugehen und dadurch auch vielen Menschen helfen zu können. Die Geschichte zeigt, dass man halt einfach Schicksalsschläge nicht auswählen können, die passieren, aber wir können trotzdem wählen, wie wir ihnen begegnen, wie wir damit umgehen. Und manchmal sind es genau die Herausforderungen, die uns lehren, was uns trägt im Leben, ja, für was wir da sind. Also die Hoffnung, die bleibt. Man soll sich nicht aufgeben, auch wenn einem im Leben noch so viele Steine in den Weg gelegt werden. Also vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns Ihre Geschichte erzählt haben.
Sogar danke für die Einladung.
Ja, abschließend möchte ich mich jetzt noch im Namen der Raiffeisen Bank Wales von Ihnen verabschieden. Ihnen noch ein wunderschönes, friedliches und besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Liebsten wünschen und natürlich ebenso einen guten Rutsch und alles Gute, vor allem aber ganz viel Gesundheit und Mut im neuen Jahr.
Danke,
dass Sie dabei waren und schalten Sie auch im nächsten Jahr wieder ein, wenn es heißt, hier ist Wir Bankgeflüster, der Podcast der Raiffeisen Bank Wales. Auf Wiedersehen.
Wir Bankgeflüster, der Podcast der Raiffeisen Bank Wales.